Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir müssen diese Woche über einiges sprechen, denn es gibt einiges bei den Herren und bei den Frauen thematisch, wo wir drüber reden müssen. Natürlich über den spannenden Meisterschaftskampf, der diese Woche wieder ein paar Wendungen dazu bekommen hat, und natürlich auch den Blick werfen auf die Frauen, denn das European League Final vorsteht an, und natürlich aber auch über neue Vorwürfe gegen die HSG Blomberg-Lippe bzw. neue Entwicklungen in dieser ganzen Thematik. Das meine ich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und heute wieder mein Lieblingsexperte, also den lieben Patrick Fitch. Hallo Patrick.
Tag Sebastian, Tag in die Runde. Ja, ich freue mich. Es gibt sehr viel zu besprechen. Also ich habe mich am Wochenende äußerst volumenreich mit Handball beschäftigt, bei Männern und bei Frauen. Zugegebenermaßen nicht alles sehen können, aber umso mehr nachgelesen. Und muss echt sagen, ich könnte ein bisschen höher stapeln zu Beginn. Ich habe das Gefühl, Sebastian, wird eine gute Folge, weil wir können ja auch direkt mit Gratulation reinstarten, ne?
Sollten wir auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir schon mit dabei sind, können wir mal die Gratulationswünsche ausrichten in Richtung Bietigheim zur SG BBM. Die Frauen haben es nämlich geschafft. Sie haben den Meistertitel jetzt ganz offiziell auch sicher. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass sie von Platz 1 gestoßen werden können. Haben am Wochenende klar mit 34-21 gewonnen. Und das Kuriose ist ja, Patrick, in dem Spiel konnten gleich zwei Mannschaften feiern. Also obwohl Bensheim verloren hat, sind sie auch sicher jetzt im europäischen Wettbewerb mit dabei.
Richtig, denn die hatten es sozusagen selbst in der Hand, mit einer eigenen Niederlage dafür zu sorgen, aufgrund ihrer Teilnahme am DHB-Pokalfinale.
Gegen Bietigheim.
Genau, auch gegen Bietigheim, dass sie eben aufgrund, ja, sozusagen der Konstellation der Regularien, dass der DHB-Pokalfinalist, auch wenn er verliert, sollte der DHB-Pokalsieger gleichzeitig sich für die Champions League qualifizieren und entsprechend halt bei den Frauen in Deutschland auch deutscher Meister werden, dass eben der andere Finalist trotz Niederlage automatisch sich qualifiziert für die European League, fürs europäische Geschäft. Und die Flames haben sozusagen dafür gesorgt, mit einer Pleite ihren größten Erfolg, glaube ich, kann man schon sagen, der Vereinsgeschichte einzufahren. Ich frage mich so ein bisschen, wie gehst du in so ein Spiel? Sebastian, du bist jetzt Trainer bei den Flames, bei Bensheim Auerbach, und der kann sich ja nicht hinstellen und kannst ja nicht sagen, also hört mal zu, wir haben es in eigener Hand heute. Wenn wir einfach nichts machen und uns komplett überfahren lassen, da haben wir das Ding. Da ist es safe. Das ist ja völlig abstrus, dass du den größten Vereinserfolg der Geschichte einsammeln kannst mit einer Pleite. Natürlich, wenn alles normal läuft, wäre halt dann spätestens Bietigheim eine Woche später dann Meister geworden. Aber also ich versuche mir gerade so vorzustellen, wie gehst du da so eine Ansprache an? Weil du kannst an dem Tag nicht verlieren.
Ja, das ist es. Also das ist mit Sicherheit so die spannende Frage geworden. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Flames eingegangen sind, okay, wir wollen das Spiel unbedingt verlieren. Ich glaube, so war es mit Sicherheit nicht. Aber natürlich, Heike Algrim ist natürlich auch klar. Ich meine, ich kenne sie, also ich habe sie auch ein bisschen erleben dürfen ja beim Final Four. Und sie ist schon noch jemand, die eigentlich gerne jede Partie gewinnen möchte. Ist, glaube ich, schon noch klar. Aber ich denke, so viel negative Analyse wird es jetzt einfach nicht geben, weil natürlich so ein Spiel, wo du als Spielerin ja auch irgendwie im Hinterkopf hast, okay, wenn ich verliere, dann gewinnen wir ja. Und ich meine, klar, alle wollen gewinnen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, europäisch zu spielen, das ist auch schon natürlich dann auch so ein großer Erfolg für viele Spielerinnen, die in diesem Verein mit dabei sind. Und das hat mit Sicherheit, glaube ich, schon noch eine Rolle gespielt, wo man natürlich auch sagen müssen, dass die Bietigheimerinnen sehr, sehr stark gespielt haben. Ne? Gerade das Torhüter-Duo Shikora und Moraes, überragend. 49% Quote zusammen. Die haben jeden zweiten Ball gehalten. 19 Paraden bei 21 Gegentore. Also die hatten wirklich auch ein Fest an dem Samstag. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie die in Bietigheimerinnen gespielt haben.
Ja, und wir brauchen uns natürlich nicht groß unterhalten über das Handballerische an dem Thema, dass das komplett verdient ist. Das ist jetzt das dritte Double in Folge, der vierte Meistertitel in Folge. Das Maß aller Dinge im deutschen Frauenhandball komplett verdient, natürlich. Und wir hatten ja so die Bemühungen, mittendrin mal so ein bisschen Spannung herbeireden zu wollen. Und wir haben gedacht, boah, guck mal hier, das war doch fast schon knapp. Nichts war's, ja. Es war nicht knapp, es war am Ende komplett verdient. Vier Spieltage vor Schluss. Die Meisterschale gibt es dann offiziell ja erst am 20. Mai. also in guten 2 Wochen dann zu Hause nach dem Spiel gegen Buxtehude. Danach ist Attacke und gib ihm. Und ja, was soll man groß sagen dazu? Wie gesagt, natürlich rein handballerisch, die Quote war nicht hoch. Meisterschaft Bietigheim, das war den meisten, glaube ich, klar, dass es, wenn es normal läuft, so kommt. Aber nichtsdestotrotz in dieser Überlegenheit und in dieser wirklichen Dominanz, ja, brutal. Also Glückwunsch kann man einfach nur sagen nach Bietigheim wieder. Auch wenn ich mich hin und wieder so geäußert habe, wie ja, ich finde es langweilig. Ja, ich stehe auf Underdog-Geschichten, das hat sich auch nicht geändert, aber nichtsdestotrotz, real recognize real.
Ja, also ich meine, natürlich wollen wir auch Spannung aufbauen, weil klar, natürlich ist es schön, dass Bietigheim so überragend spielt und das macht ja auch beim Handball einfach Spaß zuzuschauen, was die da auf die Platte zaubern, das ist wirklich überragend, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wir alle wollen Spannung, also ich meine, wir freuen uns alle darum, wie spannend dann gewisse Kämpfe sind, jetzt auch in der Bundesliga davon gibt es noch einige Entscheidungen, die ja noch nicht entschieden sind, ne, zum Beispiel Abstiegskampf ist immer noch weit offen, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen und auch noch der Kampf um Platz 3 ist ja auch noch nicht final entschieden, da gab es jetzt auch am Wochenende, naja, sagen wir mal so, keine Entwicklungen, die jetzt unbedingt überraschend geworden sind. Kein Team hat irgendwie eine Überraschung geschafft. Es waren alle so standesmäßig ihr Sieg eingefahren. Auch wenn, dürfen wir nicht außer Acht lassen, Sachsen-Zwickau, Patrick, die waren nah dran an 2 Punkten. Ne? Verlieren daheim nur mit einem einzigen Törchen gegen Buxtehude. Das ist, glaube ich, schon ärgerlich, dass so dieses eine Törchen, die halt so ein bisschen hinten raus fehlt, ne?
Ja, natürlich. Gerade weil das so ein Punkt gewesen wäre, sicherlich auch in der Konstellation gegen Buxtehude. Ich habe das letztens im Fußballkontext gehört und finde es eigentlich immer sehr passend. Das ist so ein Punkt oder wäre ein Punkt gewesen, im Extremfall sogar 2, der halt nicht eingeplant war, dass der vom Laster fällt, aber den du halt umso lieber aufsammelst, wenn es halt dann doch passiert. Im Endeffekt, Buxtehude, boah, meine Güte, das ist aber auch Buxtehude halt, ne?
Buxtehude, genau.
Ist halt, was soll ich sagen? Ist halt Buxtehude. Habe ich es auch noch nicht hin. Warst du schon mal in Buxtehude?
Ich war noch ein bisschen in Buxtehude. Mein Bruder hat in Buxtehude aber studiert. Doch, da war ich schon alt. Deswegen einmal schon doch da, klar.
Da? Ja, doch. Okay. Man kann in Buxtehude studieren. Also, weiter geht's.
Nein, der hat in Buxtehude studiert, glaube ich.
Weißt, frag noch mal nach und bring uns bitte nächste Folge noch mal mit die Info. In Buxtehude. Nein, aber das wäre halt so ein Punkt gewesen, der wäre natürlich richtig big gewesen, weil damit keiner gerechnet hätte, mit 2 Punkten schon gar nicht. Du wärst immer noch auf Platz 12 gewesen, allerdings halt punktgleich mit Halle Neustadt, die aber eben um das minus 50 bessere Torverhältnis haben, also um 50 besser. Halle Neustadt minus 60, Zwickau minus 110. Das heißt, da kannst du eigentlich noch mal einen Punkt draufrechnen, den die aufholen müssen. Weil Punktgleichheit reicht einfach nicht. Und du sagst es gerade, weil es eben hinten auch alles so verlief, wie man das eben sich denken konnte, dass Halle auch verloren hat gegen die HSG Blomberg-Lippe, die damit Platz 4 weiter festigt, beziehungsweise verteidigt auch gegen Oldenburg, die nur 1 Punkt dahinter sind. Die HSG, kommen wir gleich noch dazu, natürlich im Kontext auch dieses Spiels. Aber du hättest eben einen Big Point sammeln können aus Sicht von Zwickau. Neckarsulm hat ja auch verloren im Derby gegen die TuS Metzing. Und nichtsdestotrotz ist ja die Leistung von Zwickau, also das ist ja, das klingt immer so abgedroschen und so phrasenmäßig und das ist das, was ich, selbst wenn ich Moderator war oder bin, wo ich es Kotzen bekomme, wenn mir das Sportlerinnen oder Sportler so entgegenwerfen, ne, dann denke ich mir so, boah, brauchen wir kein Interview machen, wenn du mir so einen hingefraßt hier hinstellst. Aber natürlich kannst du wesentlich mehr mitnehmen, als jetzt zum Beispiel Neckarsulm. Mit so einer Pleite im Derby mit minus 9.
Minus 11.
Minus 11. Ah, Mathe-Grundkurs, tatsächlich.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ja, aber, und das musst du natürlich auch. Und wie gesagt, wir haben oft genug drüber gesprochen, das Duell kommt ja auch noch, ne? Neckarsulm gegen Zwickau. Und Zwickau hat es, boah, die nächste Phrase, es geht schon gut los bei uns hier, Sebastian, aber hat es eben auch wirklich in der eigenen Hand. So.
Ich glaube, wir müssen irgendwann Phrasenschwein aufstellen, wenn wir so viele Phrasen werden.
Ja, erstmal angebracht, ohne Scheiß. Aber ich meine, guck mal, Zwickau spielt noch gegen Waiblingen. Ja, und Zwickau spielt noch gegen Neckarsulm. Ja. Also, das ist halt. Es ist halt einfach Fakt, wie gesagt, ne?
Mit der Leistung, sagen wir ganz ehrlich, mit der Leistung, wenn du dann vielleicht noch mal nach Metzing fährst, ne, kannst du vielleicht auch noch mal holen, weil Metzing hat auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren in dieser Saison.
Das stimmt natürlich, aber
diese. Das ist jetzt nicht, wo du gewinnen musst. Also du bist halt Underdog da, kannst halt einfach befreit aufspielen.
Das ist genau auch so ein Lastwagen, wo du sagst, wenn was runterfällt, nehmen wir das gern mit. Natürlich ist bei Metzing immer so ein bisschen die Sache, die Extreme sind halt krass, ne? Die können einen super Scheißtag erwischen, dann hast du vielleicht Glück. und die Möglichkeit, da was mitzunehmen. Die können aber auch einen Tag erwischen, wo sie Dortmund zerlegen. Und dann bist du halt als Zwickau so ein bisschen, naja, wirst du halt so zum Fraß vorgeworfen. Aber lass uns doch gerne auf den anderen Abstiegskandidaten mitschauen. Nicht auf Waiblingen, auch wenn die wirklich wieder, boah, das tat schon weh, auch mit minus 11 verloren gegen Oldenburg. Aber lass uns doch dann ganz...
Minus 9, du hast es gerade mit Mathe. Hast dich, glaube ich, wahrscheinlich einmal vertan im Spiel. Also einmal Waiblingen und Neckarsulm verwechselt. Liebe Zuhörer, man darf nicht vergessen, es ist 12 vor 9 am Montagabend. Ich glaube, bei Patrick gehen schon langsam die Lichter aus.
Ich habe ganze Wochenende durchgearbeitet. Das ist eigentlich mein Wochenende heute. Also deswegen.
Ach so, ja, deswegen funktioniert der Kopf nicht mehr so einwandfrei. schon am Party machen, ich merke schon.
So, nee, ich zögere meine Sprechzeit noch ein bisschen raus durch den nächsten Schluck Tee. Na, minus 9 natürlich. Jedenfalls wollte ich mit dir sprechen über die Partie zwischen. Und jetzt wird es nicht mehr lustig, zwischen Blomberg-Lippe und Halle. Wir haben es gerade schon anklingen lassen. Erst die Fakten, die nackten Zahlen. Blomberg-Lippe 26, verteidigt Platz 4, festigt Platz 4 gegen Union Halle-Neustadt 23, also 3 Tore Sieg.
Im Endeffekt die 3 Paraden, die den Halle fehlt zum Erfolg. Genau.
Das, im Prinzip kann man das an den Torhüterinnen festmachen. Man kann aber auch über all die Sachen sprechen, die abseits des Platzes passieren bei dieser Partie. Genauer gesagt bei der HSG Blomberg-Lippe. Denn da ist wieder der Spiegel, Sebastian, fleißig unterwegs gewesen und hat einen neuen Artikel geschrieben und rausgebracht. Vielleicht magst du einfach nochmal alle auf den aktuellen Stand bringen, was da die Problematik war. Und dann sprechen wir über das, was eben jetzt der aktuelle Stand zu sein scheint. Ne? Wir müssen ja immer noch ein bisschen aufpassen und wollen jetzt keine Gerüchte hier als Fakten verkaufen, aber das ist eben so aktuell Kenntniswissensstand Spiegel.
Ja, genau, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, denn wie gesagt, es gab jetzt vergangene Woche einen neuen Artikel von dem Kollegen Erik Egerath, der ja sehr fleißig dort unterwegs ist, mit dem ich auch schon, hat man abseits des Podcasts auch mal gesprochen, einfach um auch mal so ein bisschen seinen Blick zu bekommen. Und was soll man sagen? Im Endeffekt steht die Leistungsförderung des Landes NRW in Frage. Und zwar ist es so, dass die HSG Lippe einer der Landesstützpunkte des Handballverbandes Westfalen ist. Und jetzt ist es aber so, dass in diesem Bericht oder Artikel geschrieben wird, dass diese Förderung eingestellt wurde. Das heißt, es gibt keine Leistungssportmittel mehr von NRW für die HSG Blomberg-Lippe, was natürlich auch aufgrund der starken Nachwuchsleistungszentrum, der starken Förderung des Nachwuchses, worauf dann auch die HSG lebt. Viele Spielerinnen haben die eigene Jugend durchlebt. Ist natürlich ein enorm harter Rückschlag. Man analysiert derzeit die ganzen Verhältnisse vor Ort und wird natürlich auch das Ganze in so ein Schutzkonzept einfließen lassen, was ein bisschen auch im Vorgang ist. Aber es ist im Endeffekt das nächste Thema, dass die HSG einfach nicht zur Ruhe kommt und wo man auch immer so einen Eindruck hat, einfach, dass dieses Thema, ich sag's einfach so, wie es mein Gefühl ist, einfach totgeschwiegen wird. Man hofft einfach, dass es jetzt keinen interessiert mehr in ein paar Wochen und dass es dann eigentlich dann wieder auch noch sportlich geht. Denn wir müssen sagen, Sport läuft es gut, du kannst nach Europa fahren, vielleicht nächstes Jahr mit ein bisschen Glück, wenn du gegen Dortmund gewinnst, aber trotzdem sind immer noch die Vorwürfe gegen Steffen Birkner im Raum.
Genau, es geht um diese Vorwürfe bezüglich der, nennen wir es mal vorsichtig, Arbeitsweisen von Birkner.
Und zuvor von André Fuhr, genau.
Und zuvor von Fuhr, dass es eben darum geht, dass wohl mehrere Mitarbeitende und Spielerinnen anonym zum Spiegel gegangen sind, zu deinem werten Kollegen, zu Erik Eggers, beziehungsweise nach draußen eben an die Öffentlichkeit, an die Presse und gesagt haben, dass die, nennen wir es Arbeitsmethoden der Coaches, nicht tragbar ist für deren psychischen Gesundheit, dass es Fälle gab von wirklich bis hin zu Depressionen aufgrund von mobbingartiger Aussagen im Training oder auch im Spiel. Ich möchte das gerne, wie gesagt, zitieren, um da jetzt auch wirklich dass wir uns ja nicht irgendwie verformulieren. Da gibt es zum Beispiel auch von dem einen Spiegelartikel aus dem Januar, wo das Thema aufgekommen ist, Zitat halt, die Fresse verpiss dich auf außen und so weiter und so fort. Und da haben eben viele Spielerinnen gesagt, dass man dann eben aufgrund dieser Traineraussagen den Spaß am Leistungssport verloren hat. Und dass sich eben auch einige wirklich da therapeutisch behandeln lassen mussten oder nach wie vor dabei sind, bis hin zu Depressionen. Wir können natürlich, also das ist natürlich immer, also ich habe es gerade schon zu dir gesagt, Sebastian, für mich ist da auch, das ist jetzt Meinung Patrick Fritsche, wir wissen es nicht und man wird es final auch erst vielleicht irgendwann mal definitiv sagen können, wenn eine offizielle Stellungnahme kommt. entweder von den Betroffenen, dass wir das mit Namen wissen und eben auch dann eine offene Konfrontation mit dem Verein und der Verein das auch eingesteht und zugesteht und eben die Trainer auch sagen, ja, okay, das war so und das habe ich gesagt und das ist genauso, wie es da geschrieben ist. Meiner Meinung nach ist da zu viel Feuer, zu viel Rauch, als dass da kein Feuer ist. Und gerade bei dem Thema mentale Gesundheit und psychische Belastung, ich bin da vollkommen d'accord, wenn ein Trainer sagt, wie Bürgner, ja, also wir treiben hier schon Leistungssport und das ist Bundesliga und da geht's auch mal rougher zur Sache. Ja, das ist in der Kreisliga auch so teilweise. Ja, das kann man sich auch reinfräsen und das ist alles richtig. Und das ist da auch wenn es nicht in den Sphären ist, wie man das normalerweise vielleicht im Sport hat, aber auch da geht's ja um Geld und um Prestige und um alles drum und dran. Wenn dann die Stellungnahme kommt, dass, also von der HSG, wie es dann geschrieben worden ist, dass es leid tut, wenn die Depressionen auf den Druck bei der HSG zurückzuführen sind, dann ist meine rein menschliche Meinung, wie gesagt, das ist jetzt Meinung Privatperson Patrick Fritsche, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, sage ich dir ganz ehrlich. So lapidar das abzutun, das Thema Depression und ja, dann, okay, dann, wenn das der, okay, wenn wir damit verantwortlich sind mit dem Druck, dann ja, sorry dafür. Also ich bin es gerade wieder und ich war schon 1,5 Jahre in Behandlung. Ich habe eine Depression hinter mir und wirklich, da krieg ich das absolute Kotzen. Sorry an jeden, der sich wieder über meine Sprechart gerade echauffiert, aber das ist abartig. Ich, also gerade, okay, ja, ich bin, wie gesagt, auch da sehr voreingenommen, weil ich weiß, wie es ist, wie es anfühlt, wie es einem einfach geht. Und dass das dann so, sollte sich das bewahrheiten, wenig ernst genommen wird, dass der Landessportbund dann eben erstmal eingreifen muss und jetzt, sage ich mal, die nächsten Schritte einleiten muss und der Verein nach wie vor es nicht auf die Ketten bekommt, mal Klarstellung zu beziehen. Das macht mich einfach sehr wütend. Und ich würde gerne einfach das Wort an dich übergeben, weil ich könnte mich jetzt wirklich in Rage reden. Wie gesagt, alles mit der Klammer drumherum, die komplette Wahrheit, die werden wir erst erfahren, wenn alle mal eben auch offen sprechen. Ich hoffe sehr für alle Beteiligten, vor allem für die Betroffenen, sollten die das, und daran glaube ich, sollten die wirklich diese Probleme haben, mentaler Art. Weil das ist immer das Wichtigste, dass es denen wieder gut geht. So, Sebastian, du.
Ja, du, ich bin da in vielen Punkten d'accord mit dir. Also ich finde, die HSG macht es sich zu einfach. Also ich meine, in dem Bericht wird auch mal dargestellt, dass ja der Beiratsvorsitzende Jens Genge auch ganz klar gesagt hat, dass die Berichterstattung vom Spiegel tendenziös und falsch sei. Ich meine, wenn es eine Spielerin ist, dann kann man es immer noch verstehen. Dann kann es weiße, beleidigte Leberwurst, empfindliche persönliche Befindlichkeiten, alles in Ordnung. Wenn es eine Spielerin ist, dann kann man dann vielleicht denken, okay, gut, ne, vielleicht hat die einfach sich einfach schlecht behandelt, dann hat es irgendwie geknallt, keine Ahnung, kann immer passieren. Aber wenn es halt mehrere sind oder viele über Jahre, dann muss sich der Gesamtverein hinterfragen. Da muss der gesamte Vorstand, der gesamte Beirat, da müssen sich alle müssen Druck auf die handelnden Personen ausüben. Da muss man einen Druck auf einen Herrn Jens Genge machen, auch wenn der natürlich mit seinem Geld viel dazu beiträgt, dass man in Bundesliga spielen kann. Aber die Frage ist, was für ein Bild willst du nach draußen geben? Willst du weiterhin ein Verein sein, in dem, ja, was man so hört, ein Tyrann als Trainer da ist? Oder willst du ein Verein sein, wo Spielerinnen gerne zum Sport gehen, wo es kein großes Grummelgebulle gibt, wo es keine Spielerinnen gibt, die sich danach in psychische Behandlung geben möchte? Das ist ja die Frage, die du dir stellen musst. Und ich finde, da machen sie es die handelnden Personen zu einfach. Mal gucken mit einem neuen Geschäftsführer, ob es da vielleicht Änderungen geben wird. Mein Gefühl ist nein. Und ich meine, man macht zwar Workshops und versucht es uns immer so weiter, aber wenn du nicht wirklich konsequent drüber nachdenkst, Menschen auszutauschen, beziehungsweise sie dazu zu bringen, bewusst, keine Ahnung, sei es irgendwie eine also nicht die Therapie, aber halt dich mit Experten hinzusetzen und denen zu sagen, okay, das geht hier so einfach nicht. Oder es wirklich auch vielleicht dann auch öffentlich einfach dann mal so zugucken lassen. Und lass mich mal beim Training mal so unbekannterweise öffentlich zugucken. Dann sehen wir es ja, ob das so schlimm ist oder ob es nicht so schlimm ist. Aber so hast du immer diese Vorwürfe im Raum, die immer gegen dich stehen werden, weil du sie nicht entkräften kannst. Das ist einfach so. Wie willst du sowas entkräften? Weil der Trainer wird dir seinen eigenen Fehler nicht zugestehen. Da haben wir auch ganz ehrlich, das wird doch noch nie sagen, ach ja, ich habe Spaß daran, meine Spielerin zu tyrannisieren, sie fertig zu machen, sie psychisch zu beleidigen, sie wie minderwertig komplett einzuverleiben. Das wird ja keiner sagen. Warum auch?
Das ist ja auch abgefahren. Das ist ja genau das Problem. Also jetzt ist es ja einfach nur, wie gesagt, dem unterstellt, dass der Spiegelartikel, dass unser Kollege da recht hat, was mein individuelles, persönliches Gefühl ist.
Meins auch.
Ich habe keine Faktengrundlage, wir sagen das nochmal. Mein Gefühl ist es allerdings, dass da, wie gesagt, zu viel Rauch ist, als dass da kein Feuer sein kann. Der Zug ist abgefahren, da in irgendeiner Art und Weise sauber rauszukommen. Wenn ich die HSG Blomberg-Lippe höre, habe ich schlechte Laune. Einfach so. Und wenn ich den Verein irgendwo sehe, wenn ich den Namen lese, habe ich schlechte Laune. Und natürlich ist es jetzt auch an dem Punkt, wenn es nicht stimmt, selbst wenn es nicht stimmt, wir spielen den Gedanken mal weiter, der Name ist komplett verbrannt, auch von den Trainern. Und wenn es stimmt, was wir ja beide glauben, wie gesagt, glauben, dann ist der Name auch verbrannt. Das heißt also, der Zug ist abgefahren, da in irgendeiner Art und Weise, gerade auch was die betroffenen Männer angeht, da sauber rauszukommen. Also der Zug ist sowieso abgefahren. Also mehr als Schadensbegrenzung geht gar nicht. Und dann bin ich halt bei dir, weil jetzt sorgt es einfach nur dafür, dass das Gesamtantlitz des Vereins in Mitleidenschaft gezogen wird. Und zwar Woche für Woche für Woche.
Und jetzt geht es auch um die Kohle. Ne? Wenn keine Landes für dein Mittel mehr bekommst, dann musst du halt dann dein Nachwuchsprogramm ein bisschen kleiner machen und dann kannst du vielleicht nicht mehr so die erfolgreiche Nachwuchsarbeit betreiben, wie du es halt vorher machen konntest. Weil da geht es mit Sicherheit auch um einen, keine Ahnung, fünfstelligen Betrag, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Also glaube ich jetzt mal, keine Ahnung, ohne da jetzt Zahlen zu kennen. Aber ich meine, das wird mit Sicherheit nicht wenig sein, was ein Landesstützpunkt bekommt. Bei NRW kann man mit Sicherheit einsehen, aber das wäre jetzt so eine grobe Schätzung, was man da einfach hat. Und wie gesagt, wenn die HSG, jeder Verantwortliche dort ist gerne eingeladen, in diesen Podcast reinzukommen und auch gerne da uns unsere kritischen Fragen zu stellen, da ist jeder offen, aber ich glaube, das wird es nie geben, dass man sich öffentlich dazu hinstellt. Ich glaube auch bisher wurden ja auch alle großen Anfragen da ja auch wirklich auf ein Interview oder zumindest von Spiegelseite abgelehnt, das weiß ich zumindest, da wurden dann nur einzelne geschriebene und abgesegnete Zitate hingeschickt, sonst kein weiteres wirklich persönliches Interview, weil das wäre, glaube ich, schon etwas, was dann vielleicht auch noch mehr Klarheit schaffen würde, klar.
Und es ist auch eine Sache, ne, ganz ehrlich, also wenn ich nichts zu verbergen habe, dann mache ich ein Interview. Wenn ich das Interesse daran habe, das irgendwie aus der Welt zu räumen, dann mache ich ein Interview. Wenn, also auch das, wie gesagt, ne,
ja, natürlich.
Ich bin der Meinung, egal was, du machst es ja nur schlimmer, wenn du die Fresse hältst. Du machst es ja nur schlimmer, weil du lieferst so viel Raum für Spekulation.
Natürlich. Und das ist es ja, wenn du das Gefühl hast, dass du ungerecht behandelt wirst, dann musst du aggressiv in die Kommunikation gehen und dich nicht einigeln und sagen, ja, das verschwindet irgendwann.
Weil, wie gesagt, selbst wenn das eben so ist und das ist alle und das stimmt einfach alles nicht, warum das dann jetzt so billigend akzeptieren und sich doch dann ein bisschen den Ruf schädigen lassen von der Presse, wenn es doch dann vielleicht wirklich nicht stimmt, dann gehe ich doch auch nach außen. Klar, das vielleicht stellen wir uns auch so einfach vor, aber ganz ehrlich, in Blomberg.
Also ich hab ja gefragt, also mit mir wollte man damals nicht sprechen.
So, in Blomberg-Lippe, das Einzige, was in Blomberg-Lippe irgendwie interessant ist für alle Leute außerhalb Blomberg-Lippe, ist dieser Verein. Sorry, Blomberg-Lipper, aber es ist, also mich bockt euer Stadtfest nicht. Aber, also weißt du
das. Hallo, wir sind die Nelkenstadt, bitteschön, ja.
Die Nelkenstadt?
Die Nelkenstadt. Es gibt sogar einen schönen Song dazu zu HSG Blomberg-Lippe.
So, damit können wir gleich vielleicht in die Werbung gehen. Ich das den Nelkenstadt-Song. Aber, wie gesagt, ne, das ist das größte Baby dieser Stadt, eigentlich so, zumindest so in der Außenwahrnehmung. Kümmert euch drum. Mein Gott.
Und da muss auch die Politik irgendwann eingreifen. Also da kann der Bürgermeister nicht mehr irgendwann sagen, ja, interessiert mich nicht.
Nee,
wie ist gesagt, halt auch so.
Wenn halt Nelken stattfest ist. So.
Genau.
So, wollen wir die Gemüter, also mein Gemüt ein bisschen beruhigen?
Ich würde mal sagen, wir gehen mal eine kurze Pause und dann fahren wir mal runter und fahren dann gleich wieder hoch für den nächsten Teil.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen dann zumindest nochmal, lass uns dann vielleicht nochmal, genau, wir gehen nochmal einen Schwung durch die HBF, dass wir alle Ergebnisse abgehakt haben. Kurz noch
und natürlich müssen wir auf europäisch gucken, denn gerade in der Champions League gibt's auch schon eine kleine Überraschung, das dürfen wir schon noch sagen. Also das tweezen wir schon darauf hin und natürlich Männerhandball ist ja noch im Programm, deswegen bleibt so. Dann hier bei eurem Handball-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück, haben uns wieder bis runtergefahren, sind wieder auf Normalpuls auf Puls angekommen.
Ich habe mich jetzt nicht.
Du hast deinen Kaffee schon getrunken, ne?
Wie gesagt, du hast ja vor die Uhrzeit angesprochen, ne? Also, ja,
es wird sich nichts ändern, egal ob du hier bist und nicht.
Genau, aber ich habe gestern, kurzer Einschub, ich habe gestern für einen in Leipzig ansässigen Fußball-Bundesligisten, so
viel sind es ja. Kann das bloß sein.
Habe ich den Rings for Life World Run moderiert am Standort hier, also Charity Run für die Rückenmarksforschung gegen Querschnittslähmung.
Ich habe eigentlich gedacht, du mitläufst sogar.
Und habe mich beim Moderieren, das habe ich einmal gemacht, kein Scheiß, letztes Jahr bin ich eine Runde gelaufen mit vor 2 Jahren, beim Leipziger Beneflitz, das ist ein Lauf für Kinderwohl. Da laufen auch vom DFK unter anderem auch wirklich, Brücke zum Handball geschlagen, spektakulär. Da laufen immer die U19-Mannschaften und die U23-Mannschaft läuft damit, auch teilweise die Profis und ganz viele Vereine aus Leipzig und Unternehmen und so, halt für Kindeswohl und sammeln da halt Spendengelder für die Kids, die halt nicht so eine schöne Kindheit haben wie ich zum Beispiel. Und das ist immer eine tolle Sache. Und da habe ich auch gesagt, Mensch, ich habe immer so leicht reden, ne, als Moderator, oder die Leute anzubrüllen, dass sie sich ein bisschen beeilen sollen, bei 40 Grad im Schatten. Und ich bin da eine Runde mitgelaufen vor 2 Jahren und habe dabei moderiert. Das waren noch 400 Meter. Ich sag dir, ohne Scheiße, ich bin gestorben. ohne Scheiße. Nein, aber, und ich habe mich gestern mit dem, sagen wir mal, wie sage ich das jetzt, mit dem Getränkehauptsponsor, Gründer, Investor, whatever, dieses hiesigen Bundesligisten so weggesoffen mit seinen Produkten. Alter, ich bin im Bett gestanden abends.
Ja, das glaube ich dir. Gar nicht geschlafen, seit 48 Stunden wach.
Ja, das war halt dann so, ja, hier, also Rechnung schickst du halt morgen. Ich so, ja, mach ich. Und hier, kannst du noch paar Stiegen mitnehmen, Alter. Und hab währenddessen schon, und naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, wo waren wir gerade? Also ja, ich bin fit. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Lass uns vielleicht noch ein kleines bisschen über die anderen Spiele sprechen. Bei der HBF, du hast gesagt, europäisch wollen wir auch noch ein bisschen thematisieren. Erstmal noch Liga-Alltag. Was wir auch noch sagen können, ist, dass der THC dem Vizemeistertitel doch ein großes Stück näher gekommen ist, wieder mit einem Sieg, auch mit einem souveränen Sieg, mit, warte, 9, ne?
Ja. Richtig gerechnet.
Ja, gut.
Weil ich gerade schnell den Taschenrechner angeschmissen.
Ja, ich habe den Grafiktaschenrechner rausgeholt in der Werbepause. Gegen Leverkusen, der THC, ja, also wie gesagt, brutale Saison, die sie auch noch krönen könnten. Wobei Vizemeistertitel schon ein mega geiles Stück ist, aber es könnte ja eben auch noch einen Titel geben. Deswegen, ja, da auch souverän. Sebastian, hilf mir schnell. Ich habe gerade den Rest nicht offen. Was haben wir sonst noch so unterwegs gehabt?
Sie haben natürlich die perfekte Generalprobe eingefahren mit diesem klaren Sieg. Auch Dortmund, ne, 38-22 gewinnen Sie bei den Bad Wildung Vipers. Auch da alles perfekt gelaufen. Man hat sich nochmal einspielen können, hat noch ein bisschen nochmal die Spielzeit ein bisschen verteilen können, dass nicht jede Spielerin jetzt hundertprozentig belastet worden ist in dieser Partie. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Meine Jaratin Holt in der ersten Halbzeit 9 Paraden, 47% Quote, nur 10 Bälle reingelassen. Also fast 50%, ganz ein starkes Spiel gehabt und ja, die zweite Halbzeit ist dann einfach so dahin geflossen, möchte ich es mal sagen. Es war auch natürlich nicht mehr 100% bei Dortmund, aber muss man ja auch nicht, denn es steht ja jetzt auch, wie gesagt, dieses ja, spannende European League Final voran, wo wir auch Tickets verlost haben. Ihr werdet auf jeden Fall, also die Gewinner haben auf jeden Fall schon mal ihre Benachrichtigung bekommen. Wir wünschen da ganz, ganz viel Spaß schon mal zu. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, auf diese 2 spannenden Tage. Und Patrick, wir hoffen natürlich auf einen deutschen Sieger oder eine deutsche Siegerin, deutsche Siegermannschaft. Wenn du tippen müsstest, auf welche deutsche Mannschaft würdest du denn setzen wollen?
Das ist ja mies, ne? Also, wenn du tippen müsstest, auf wen würdest du setzen wollen? Ich würde aber, das ist, glaube ich, die gleiche Antwort tatsächlich. Ich bin relativ überzeugt, dass es der THC macht, muss ich sagen. Irgendwie, das ist auch wieder nur so ein berühmtes Grundgefühl, was ich habe, was mich hier so oft im Stich lässt. Aber Also es ist, wie gesagt, also alleine, wie das persönliche Duell ausgegangen ist, dann wie es in der Liga gelaufen ist, dass dann der THC dann doch nochmal auch den konstanteren Eindruck gemacht hat, nichts anbrennen lässt in den Bereichen um Platz 2. Dazu, ja, Dortmund kommt wieder stark, natürlich, aber auf die gesamte Saison gesehen war der THC für mich einfach noch konstanter und noch stärker und noch stabiler unterwegs. Und natürlich, deutsche Siegerinnen, das ist das A und O. Da ist mir auch egal, wer es ist am Ende. Aber wenn du mich nach einem Tipp fragst, wo ich, boah, 3 Mozartkugeln draufsetzen müsste, würde ich sagen Graz.
Ja, setzt du mal auf Graz. Das ist sehr gut. Graz spielt ja auch mit dabei.
Dann würde ich tippen, es für den Grazstadt. So, das wäre mein
Gott. Oh, immerhin weiß ich schon mal den Standort.
Boah, was ist denn heute eigentlich los?
Sag mal, das geht ja gar nicht. Weiß auch nicht, was bei dir heute los ist.
Nein, also dann würde ich auf den THC tippen, tatsächlich. Wie ist es bei dir?
Ja, ist natürlich, also ich würde auch prinzipiell, wenn ich tippen müsste, würde ich glaube ich auch eher auf den THC tippen, einfach weil ich sie als ein bisschen konstantere Mannschaft sehe, weil ich meine, Dortmund hatten wir in den letzten Wochen ja schon noch so ein paar Schwankungen mit dabei in der Leistung, aber natürlich haben sie halt mit IKAS den vermeintlich schwereren Gegner bekommen in dem Halbfinale, ne? Das ist schon so ein bisschen vielleicht so das leicht vorgezogene Finale, ja, schauen wir mal ein bisschen. Also ich bin da noch so ein bisschen so zwiegespalten. Ich meine, IKAS hat sich schwer getan jetzt. Am Wochenende haben wir knapp gewonnen gegen Silkeborg wohl mit 31-30. Davor verloren gehabt mit Aceberg. Also kommen jetzt nicht mit super viel Selbstvertrauen ran. Das kann vielleicht so einen kleinen Vorteil nochmal sein, aber also sie haben schon den deutlich schweren Gegner. Ich würde natürlich wünschen, ein deutsches Finale, das wäre natürlich das Träumchen. Ob es aber so kommen wird, werden wir sehen. Liegt mit Sicherheit an beiden Mannschaften, dass sie Top-Leistung abrufen, weil sonst wird es ganz, ganz schwierig.
Ich glaube halt, dass der THC halt ein bisschen entspannter aufspielen kann einfach. Ne? Also du hast ja, also wir haben es ja bereits...
Meinen Sie nicht Favoriten zumindest, ne?
Naja, gar nicht, so null. Und auch überhaupt dieses, also allein im Final Four zu stehen, wurde ja, also ich erinnere mich an dieses Zitat vom Trainer, ne, von Müller, der gesagt hat, das ist ja für die Mädels fast schon eine deutsche Meisterschaft überhaupt dabei. Also ne, es ist unfassbar. Und das zeigt ja auch ein bisschen, ey, wir müssen erstmal gar nichts. Wir müssen hier gar nichts. Ja, das ist mega geil, dass wir am Start sind. Wir freuen uns, wir haben Bock drauf, aber wir müssen gar nichts. Und ich glaube schon, es ist auch wieder nur ein persönlicher Eindruck, dass man eben mit Platz 3 in Dortmund, der es am Ende wahrscheinlich wird, nicht allzu happy ist. Und man eigentlich ja auch schon immer so ein bisschen schielt in Richtung Bietigheim, können wir die ärgern. Und wenn das schon nicht der Fall ist, dann mindestens mal Vizemeister sein. Deswegen, ich glaube schon, also dass ein bisschen mehr das Individualgefühl von müssen, schwarz-gelb trägt. Wobei man in dem Final Four muss niemand irgendwas. Aber ich glaube schon, dass da zumindest vielleicht so intern oder intrinsisch ein bisschen mehr Druck ist, dass man noch extrem positiv über die Saison spricht. Dafür muss, glaube ich, Dortmund mehr reißen in diesem Turnier, in diesem Final Four-Turnier als der THC.
Ja, und ich meine, es wäre natürlich auch noch diesen ganzen Turbulenzen, die du die Saison über hattest, mit den Vorwürfen gegen André Fuhr, den ganzen Turbulenzen, die du ja noch dann teilweise hattest, wäre es natürlich ein Riesenerfolg, wenn die Mannschaft das schaffen würde, sich das noch zu gewinnen. Und ich meine, wenn wir mal angucken, auf ihren Gegner, der kommt, sind ja zweimal Dänemark und zweimal Deutschland mit dabei. Und Nick Kobing hat wirklich eine schwere Phase hinter sich zurück. Also seitdem fix ist, dass sie ins Final Four eingezogen sind, haben sie von 6 Partien 4 verloren, einen Unentschieden gespielt und jetzt am Wochenende zwar knapp gewonnen mit 27-26, aber überzeugend war das auch nicht. Also von daher hast du vielleicht da wirklich ja das vermeintlich einfachere Los, was du natürlich dann auch vielleicht nutzen kannst, um dann, ne, dann wirklich da rauszukommen. Aber auch da, du musst vorsichtig sein, darfst es nicht überbewerten, dass jetzt zwar ein bisschen schlechter gespielt werden, aber also ich glaube schon, dass es möglich ist, aber natürlich klar, IKAS, THC muss IKAS besiegen, damit es das deutsche Finale gibt. Für mich ist Dortmund schon eher der Favorit im zweiten Spiel und wir drücken den Mädels alle Daumen, die wir haben. Ich glaube, das wäre natürlich ein Riesenerfolg für die deutsche Mannschaft, wenn es im zweiten Jahr in Folge einen Titel geben würde. Das hat es lange Zeit nicht gegeben, überhaupt einen Titel. Ja, das war Bietigheim hat letztes Jahr überhaupt diese lange Deutsch-Negativ-Serie beendet. In diesem Jahrtausend war es das allererste Titel für die deutsche Mannschaft im europäischen Wettbewerb. Also, wenn es dann zweimal in Folge klappen würde, das wäre ein Riesenerfolg für den deutschen Frauenhandball, für die deutsche Bundesliga. Klar, natürlich, deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss davon auch irgendwie profitieren, aber natürlich, da muss man ein bisschen schauen, wie natürlich auch die Kader aufgebaut sind. Das sind nicht immer deutsche Spielerinnen auf Schlüsselpositionen, aber natürlich trotzdem, wäre zumindest für den Stellenwert des Frauenhandballs in Deutschland, ich glaube, einfach ganz, ganz wichtig, wenn man da wirklich da, ja, sich einen Sieg holen würde. Das wäre klasse, wäre ein Traum.
Absolut. Das wird natürlich auch für uns ein sehr spannendes, aufregendes, aufwühlendes Wochenende. Das Schöne ist ja sozusagen in dem Kontext zumindest, wir sind ja doch ein bisschen auch beim Thema Ruhe heute und Thema Entspanntheit und Herzfrequenz, dass wir zumindest aus deutscher Sicht aufs Champions League Final Four bei den Frauen relativ neutral relaxed gucken können, Sebastian, oder wie siehst du das?
Ja, wir können schon relativ entspannt, relaxed drauf gucken. Wir können aber natürlich uns auch auf jeden Fall freuen, denn was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass natürlich beim Champions League Final Four eine deutsche oder zwei deutsche Spielerinnen mit dabei sein werden, und zwar nämlich Emily Burke und Elisa Stolle, denn sie haben das geschafft, was schon wirklich, ja, schon schwer möglich gewesen ist. Sie haben ja schon im zweiten Spieltag, erinnern wir uns, in der Gruppenphase 20-40 verloren gegen Bietigheim, haben sich dann unglaublich gefangen, durch die Qualifikation geschafft für die K.O.-Phase und stehen jetzt zum ersten Mal seit 2001 wieder im Pokalfinale und Champions League Final vor, hatten aber dafür einen ganz schön harten Brocken. In Metz, also daheim gegen Metz, haben sie verloren mit 6 Toren. Aber was soll man sagen? Sie gewinnen das Rückspiel mit 26 zu, also sie gewinnen das Rückspiel mit 33 zu 26, als wir das Hinspiel 26 zu 32 verloren hatten. Also ein mageres Törchen hat darüber entschieden, ob sie diese Partie gewinnen oder nicht. Und das war unfassbare Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit, was sie abgeliefert haben, denn zur Halbzeit 17 zu 17. Und dann haben sie sowas von aufgedreht. Und ich meine, da müssen wir vor allen Dingen Angela Malestein hervorheben. 8 Tore, ganz, ganz wichtige Spielerin. Auch Emily Bölk mit 5 von 8 eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, dass sie diesen Turnaround geschafft haben, dass sie ja diesen Erfolg feiern konnten. Und ja, die Party war groß. Man hat es ein bisschen sehen können bei den Mädels in der Instagram-Story. Die haben sich da sehr drüber gefreut, dass sie diesen ja, Erfolg wieder geschafft haben und vielleicht dann auch als Underdog reingehen. Und wir wissen ja, Underdogs in Budapest, das ist auch nicht so weit weg von der Heimat, da kann man ja vielleicht dann auch diese Underdog-Geschichte weiterschreiben.
Ja, und dann ist es was für mich. Und dann sprechen wir dann hier drüber und dann wirst du merken hier, was ich für Bomben platzen lasse.
Ja.
Wenn wir über Underdog-Geschichten sprechen, Sebastian.
Das glaube ich dir. Ja, aber auf jeden Fall wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass natürlich auch Lipas Christian Sand, wie erwartet, sich der Einzug gesichert gegen Rapid Bukarest, sehr souverän eingezogen. Esbjerg aus Dänemark ist auch mit dabei, haben beide Duelle gegen Bukarest gewinnen können, sowohl daheim als auch auswärts. Und auch Gjör ist auch quasi wie erwartet ins Final Four wieder eingezogen, ist die ungarische Top-Mannschaft. Und das wird dann mit Sicherheit ein ganz, ganz spannender Tanz dann Anfang Juni in Budapest. Also von daher, wenn ihr noch kein Ticket habt und vorne habt, solltet ihr euch auf jeden Fall das holen, denn so auch die letzte Möglichkeit jetzt von Lisa Stolle, sich dann mit dem Champions-League-Titel zu verabschieden, bevor es nach Dortmund geht, vielleicht dann als European League-Siegerin. Aber wäre schon ganz cool, glaube ich, auf jeden Fall, wenn das so klappen würde. Also von daher drücken wir natürlich auch den deutschen Mädels dort ganz, ganz fest die Daumen. Da machen wir jetzt mal eine kurze Pause nach dem Frauenhandball und drehen jetzt einmal ein bisschen Männerhandball, denn da gibt es auch noch reichlich Themen zu besprechen. Das ging ganz schön heiß her diese Woche, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich sprechen über Handball, über den Männerhandball, über die unfassbare Spannung unten wie oben. Ja, was soll man sagen? Es geht wirklich jetzt um die Wurst. Man darf sich jetzt eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben in dieser aktuellen Phase. Und da kann jede Niederlage, jeder Punktverlust kann da schon entscheidend sein. Und da müssen wir natürlich sprechen über die Füchse Berlin, Patrick, zu Anfang. Die Füchse Berlin haben jetzt mal das Topspiel gewonnen mit 37 zu 33 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Aber das mussten sie auch, denn unter der Woche haben sie verloren in Stuttgart mit 28 zu 32. Und ja, sind jetzt natürlich die 2 Punkte zurück. Sie liegen mal punktgleich mit dem THW Kiel, die zwar noch ein Spiel weniger haben und somit theoretisch Punkte verlieren könnten, aber das war schon ein ganz schöner Rückschlag für die Kieler oder für die Füchse, dass sie diese Partie da verloren haben in Stuttgart.
Ja, und ich glaube, also ich habe dann, kommen wir auch noch drauf, beziehungsweise können wir ja relativ schnell einen Haken dran machen. Am Samstag hat ja Stuttgart auch das zweite Spiel gespielt, am Spieltag, also an diesem Spieltagswochenende gegen Hamm Westfalen, 27-27, nichts gegen Hamm, starken Punkt. Fabian Husemann zum Schluss 7 Meter getroffen, nach.
Ganz cool geblieben, vor allen Dingen, wo alle rumgewechselt sind.
Auch ein cooler Typ, den hatte ich mal in meiner Sendung. Fabian Husemann im Interview 20 Minuten und wir haben uns danach noch ewig auch dann im Off unterhalten später und so. Super cooler Typ, extrem auf dem Boden geblieben, auch super entspannt. Und ich habe es schon mal gesagt in dem Podcast, die können das auch einordnen haben, welche Rolle sie spielen in dieser Liga. Und ich gönne ihnen jeden Punkt von Herzen. Nichtsdestotrotz, das war eine Stuttgarter, ich will nicht sagen Anti-Leistung, aber halt wesentlich mehr TVB als eben wirklich die paar Tage davor gegen die Füchse, wo sie wirklich brutal unterwegs waren. Für die Füchse wiederum, kommen wir drauf zurück, das sind eben zwei Punkte, die du eingeplant hast. So, ganz klar. Und die ärgern dich, weil dann zeigst du eben gegen Flensburg, ey, es funktioniert ja. Mit plus 4, mit 2, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit 2 Torhütern, die sonst in der
zweiten, dritten Liga spielen.
Zweiten, dritten Liga rumhüpfen. Ja? Ja. Ich wollte jetzt fast sagen, Bedeutungslosigkeit, das natürlich nicht, aber beide Stammkeeper eben nicht verfügbar. Kireev irgendwo, boah, ich glaube Zahn-OP, ne?
Und Folgen von der Zahn-OP gehabt, nachdem er ja gegen Stuttgart Rot gesehen hatte, was wirklich von ihm Riesenbock gewesen ist. Also da so hinzugehen, sorry, das war einfach nur dumm. Also wenn du weißt, dass du als Torhüter vorsichtig sein musst, wenn du rausläufst, dann musst du da viel cleverer agieren.
Ja, war gegen Dani Fernandes war das, ne?
Ja, ich glaube, Dani Fernandes war das, ja.
Langer Ball und Kireev rennt ihn um. Ja, das war schon klar. Ja, das war klar rot. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, jetzt habe ich die Partie vergessen. Es gab einige rote Karten an diesem Wochenende.
War das Lemgo-Spiel, wo es 2 rote Karten, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit gegeben wird.
Wir kommen noch drauf zurück. Welches waren die Partie mit dem Kopftreffer vom 7 Meter aus?
Ach, das war sogar das Spiel in Berlin sogar? Wo Vujovic abgeschossen hat?
Ah, genau.
Das Bruderduell.
Optimal, dass wir da nämlich gerade dabei sind. Perfekt, weil da wollte ich mich nämlich zu äußern. also da kam natürlich wirklich alles für die Füchse zusammen, ne? Im negativen Sinne, das ist schon klar. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, warum es da eine rote Karte gibt. Also ja, ich habe auch im Tor gestanden, wie gesagt, sowohl in der Uni im Handball als auch 16 Jahre lang beim Fußball. Und ich bin voll dabei. Ich habe mir auch ungern immer ins Gemächt treten lassen oder so oder irgendwie Bälle. Das ist immer unangenehm, tut immer weh, es macht keinen Spaß, dann wirklich eine Eisbeutel sich in den Schritt reinzudrücken. Aber, also das sind 3-4 Meter. Ja, ein Handballprofi muss in der Lage sein, um den Keeper drumherum zu werfen. Dass es da rot gibt, muss ich ehrlich sagen, habe ich in dem Spiel, es hat mich genervt, weil... Also, wenn du den geradezu auf die Birne ziehst, den 7 Meter, okay, können wir drüber sprechen, in Kopfhöhe, okay. Aber Vujovic im Tor jetzt, aus der Perspektive gesprochen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, der geht so extrem runter mit seinem Kopf und schiebt seinen Kopf in Richtung Ball, um ihn irgendwie zu halten. Also, sorry. Also, da könnte ich mich ja als Handballtorhüter in Zukunft in jeden Ball mit dem Kopf reinwerfen und krieg dann rot, der Werfer kriegt dann rot. Also das war für mich so dermaßen, der war so tief geworfen, da kann Vujovic, auf Berliner jetzt Seite der Vujovic, der kann nicht damit rechnen, dass er da seinen Kopf da reinhält. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen, also Torhüter schützen, Kopftreffer sensibel behandeln, alles richtig, aber es muss dann für mich noch die Möglichkeit geben, das nochmal per Videobeweis zu erörtern, wenn der Torhüter offensichtlich das auch einfach will und provoziert und sagt, ich nehme das Risiko einer Kopfverletzung jetzt selbst billigend in Kauf, weil ich meinen Kopf dermaßen in Richtung Ball schiebe.
Ja, also wenn ich das richtig, richtig gesehen habe, war ja auch Miljan Vujovic, ist ja glaube ich auch danach zu dem Schiedsrichter hingegangen, hat gesagt, das ist keine rote Karte, also zumindest auf ihn eingesprochen. Ich glaube, so hat er die Bild nochmal im Anschluss nochmal geschrieben gehabt, die auch nochmal auf das Thema eingegangen sind. Und ich meine, also die Regel besagt ja, dass du als Torwart darfst deine Körperachse nicht bewegen. Also du musst quasi gerade stehen. Und du stehst direkt vor mir und wirfst mir den Ball ins Gesicht, dann ist es eine rote Karte. So, und natürlich, so kleine Bewegungen, auch gerade so diese leichte Kopfbewegung rüber, das sieht man schon immer mal wieder so ein bisschen von einzelnen Torhütern. Habe ich schon mal vereinzelt gesehen, wo es dann auch diesen Kopftreffer gegeben hat. Dann gab es nicht immer automatisch die rote Karte, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also da haben sich die Schiedsrichter, die auch keine einfache Partie hatten, natürlich auch mit dieser frühen roten Karte, das musst du natürlich auch erstmal dann verwerten, aber das fand ich auch ein bisschen zu hart in der Situation. Trotzdem müssen wir aber auch sagen, dass die Füchse die Partie nie verlieren dürfen. Also, was sie da gespielt haben, kurz vor der Pause und dann nach dem Seitenwechsel, das war offensiv wirklich schwach. Viele Bälle einfach weggeworfen, dann lädt man auch Stuttgart ein und die haben das natürlich auch konsequent genutzt. Und sie haben es auch bewiesen ja schon in den letzten 1-2 Jahren, dass sie gerade gegen große Mannschaften daheim schon wirklich sehr, sehr unangenehm sein können. Wenn sie ein bisschen eher der Favorit sind, dann tun sie schwer. Wir haben es gegen Hamm gesehen. Aber da haben sich die Gegner zu einfach gemacht. Und ich meine, wir haben es ja gesehen gegen die Füchse. Wenn die einmal gegen die Flensburger, wenn die im Lauf sind, dann sind die Füchse kaum aufzuhalten. Die haben 37 Tore geworfen. Gegen das vielleicht beste Torwart-Duo der gesamten Liga.
Jo.
Vielleicht und das mit deinem Torhüter Nummer 3 und Nummer 4, weil sowohl Mio Saljew als auch Kireev raus sind. Und Lasse Ludwig überragendes Spiel gemacht, 10 Paraden, auch schon auch gegen Stuttgart hat er 11 Paraden gehabt, also auch da wirklich eine gute Rolle gespielt. Und ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube auf Twitter hat gesagt, einer über die deutsche Torhüter-Zukunft muss noch keine Gedanken machen haben, David Späth, Lasse Ludwig, das ist die deutsche Zukunft in der Torhüter-Position.
Ja, und auch da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, ich bin auch ein großer Freund von immer Ekstase sofort und schnell irgendwas hintwittern. 2 gute Spiele gemacht, ja, wir wissen, wie es im Sport ist, die nächsten 2 verreißt er komplett und dann machen wir ein Fass auf, was mit der deutschen Torhüter-Schule los ist. Aber ich bin voll bei dir, Tom Görres muss man dazu natürlich auch noch sagen, ne?
Genau, ja.
Auch nur in Anführungszeichen 6,5 Minuten bekommen, hat aber in diesen 6,5 Minuten eine Quote von 57% hingestellt, also war auch sofort da und sofort präsent. Ja, brutal. Aber das brauchst du auch gegen das vielleicht sogar beste Torhüter-Duo oder eines der besten in Europa vielleicht sogar, definitiv. Und auch das ist, na sage ich mal, ne, also das können wir auch noch ein bisschen auseinanderklamüsern vielleicht, aber ich meine, das ist es auch noch ewig lang. Es ist halt schon geil. Also Möller und Buric bleiben bis 27 bzw. 28. Wir haben da noch eine ganze Weile eine ganz viel Freude dran. Ob das einem Kevin Möller so gefällt, ist immer so ein bisschen die andere Frage, finde ich. Die Diskussion kam auch bei Sky auf am Wochenende in der Konferenz, ne, dass du dann verlängerst und dann ein bisschen damit auch kokettierst. Mensch, es gibt ja diese Gerüchte um Buric und Kiel und so weiter und so fort. Und dann bist du doch mal die klare Nummer 1 und dann sagt Buric, ich bleibe auch bis 28. Aber im Endeffekt für die Flensburger das Beste, was passieren kann. In dem Spiel war es halt Bums, weil eben 2 junge, ungestüme Wilde für die Füchse eben performt haben. Das, was den Füchsen abgegangen ist am Donnerstag gegen
Stuttgart.
Stuttgart, genau. Und wir können auch noch mal auf die Flensburger schauen, denn die haben ja auch am Donnerstag schon gespielt und ihrerseits da halt eben auch selbst 37 Treffer gemacht. Gegen Melsungen 37-25 da gewonnen. War souverän. Melsungen war aber auch sehr ungefährlich. Es waren sehr, sehr viele Handballspiele. Ich hätte mir ein bisschen was aufschreiben
müssen. Nein, aber wenn wir vielleicht diesen paar Partner nochmal Flensburg rummachen wollen. Also ich finde, es ist gerade so, diese Leistungen sind absolut volatil. Also du weißt nie, was du gerade von den Flensburgern kriegst. Bekommst du dieses überragende Gesicht, wo sie einfach Melsungen in Grund und Boden spielen oder bekommst du halt dieses andere Gesicht? Und ich meine, das ist auch irgendwie so ein bisschen gerade auch das Thema, wie bindet man Jim Gottfriedsson ein? Da wurde auch bei Sky übelst lange drüber diskutiert, wie man ihn einbindet, weil Mike Bult mehr so ein bisschen Tempo-Handball spielen will und da ist jetzt vielleicht so ein Jim Gottfriedsson, der das Spiel ein bisschen langsamer macht, ein bisschen entspannter aufbaut, nicht unbedingt der richtige Mann für, aber du kannst halt Jim Gottfriedsson halt nicht aus deiner Standformation rauslassen, weil er einfach Jim Gottfriedsson ist. Jim Gottfriedsson, einer der besten Handballer der Welt.
Das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ich habe donnerstags die Konferenz auch geschaut. Mittwoch konnte ich nicht, aber Donnerstag habe ich sie auch geschaut. Und da war ja eben auch auffällig, es wurde ja auch bei Sky von Kretscher angesprochen. Nur er hat in der zweiten Hälfte, Jim Gottfriedsson, er hat nicht gespielt. Keine Sekunde. Und zur Halbzeit, wo er gespielt hat, stand es 14-12. Am Ende stand es 37-25. Das ist natürlich, um Gottes Willen, nicht, dass jemand jetzt schreibt, ich mache das komplett nur an Jim Gottfriedsson, natürlich nicht, ja. Aber es ist schon auffällig. Und dass du gerade eben auch als neuer Coach jetzt mit dem Wissen, du bist wahrscheinlich nur interimsweise am Start.
Kannst aber vielleicht trotzdem dir den Posten holen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ja, also es ist zumindest offen gelassen worden.
Das natürlich, oh, hoppala, hier geht's klopp
um. Schmeißt deine ganzen Red Bull-Dosen um.
Du wirst lachen, eine war es tatsächlich, ja.
Ich wusste es.
Ja. Das sieht so richtig aus wie so eine Messi-Assi-Bude hier. Überall Pfanddosen und so. Nein, um Gottes Willen. Was ich für einen Eindruck von mir erwecke hier. Nein, aber du hast natürlich auch ein bisschen den Eigenanspruch als Trainer, eben auch so eine neue Note reinzubringen. Das haben wir auch immer wieder bei Trainern, die alte Stars irgendwie dann auf die Bank setzen, weniger auf, sag ich mal, renommierte Spieler setzen, einfach um einen neuen Impuls zu setzen, auch um einfach so selbst eben mal was Neues zu probieren, weil man das Gefühl hat, ich muss, ja, ich bin jetzt ein neuer Trainer und ich will mal was Neues machen. Es ist super, super spannend. Also ich muss halt sagen, mir gefällt eigentlich dieser Flensburger Weg, wie es ja auch früher immer war, diese Turbo-Angriffsmaschine, ne? Was sich auch wirklich, sage ich mal, ausgezeichnet hat, dieser unbändige Tempo-Handball nach vorne, ich wäre fast ehrfürchtig, aber der natürlich vielleicht ein bisschen abgeht, wenn du mit so einem Weltklasse-Rückraumspieler wie Jim Gottfriedsson spielst, weil der natürlich andere Ideen hat und die auch funktionieren, aber du kannst ohne ihn vielleicht dieses Mühe mehr urtypisch Flensburger Handball spielen, wie es früher war, aufgrund des Tempos. Auf der anderen Seite ist es immer noch einer der besten Handballspieler der Welt. Du hast es gesagt, es ist auch einer nach wie vor der gefährlichsten Spieler der Liga. Er ist der beste Rückraumspieler, wenn es auch um die Quote, um die Trefferquote. Er ist der einzige Rückraumspieler mit über 80% Quote in den Top 10. Also es.
Top 30 sogar.
Top, um Gottes Willen. Ja, also das. Es ist halt Jim fucking Gottfriedson, ne? Du hast es halt gesagt, so. Nichtsdestotrotz, Flensburg, ja, es ist halt Hü und Hott, ne?
Ja, das ist es halt einfach. Und das ist halt, es ist halt verwunderlich bei diesem Kader. Und ich glaube, du merkst halt einfach noch, dass diese Mannschaft irgendwie noch nicht so diese, also sie gerade so einfach so ein bisschen so eine Sicherheit einfach sucht. Dass, wenn das dann mal nicht so funktioniert und auch gerade halt Abwehr ist für mich so überraschend, dass sie da so, ja, mal so gute Tage erwischen, mal auch gar nichts, wo dann auch die Torhüter dann überhaupt keinen Zugriff auf die Partie bekommen. Also das war ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist schon auffällig. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Aber lass uns mal den Blick weiterschweifen auf die anderen Teams, die ja da oben stehen. Und da wollen wir natürlich sprechen über ja, den THW Kiel, der irgendwie so ein bisschen über allen wegcruist. Also die haben natürlich Hannover mal eben mit 10 Buden, also mit einer Packung nach Hause geschickt. Davor gewonnen gehabt in der Woche gegen Rhein-Neckar-Löwen mit 31-27. Und ja, was soll man sagen? Niklas Landin in 2 Spielen 28 Paraden.
Ja, soll ich mich... Ja,
was soll man da sagen? Das ist überragend.
Ja, überragend.
Und aber übrigens, diese Woche nicht der beste Keeper, da kommen wir gleich noch zu.
Nee, ist richtig. Wollte ich noch, genau, über den hätte ich auch noch gesprochen heute mit dir. Ja, es ist, boah, ich will mir keine Feinde machen, ne? Um Gottes Willen. Wie gesagt, real recognize real und Qualität setzt sich durch und all das ganze Geschrobe, aber ich find's langweilig. Es ist Kiel ganz oben und mir gefällt es einfach persönlich nicht. Ich habe nichts gegen Kiel. Ich find die Mannschaft cool. Ich guck denen auch gerne zu. Es macht Spaß, das zu sehen. Da waren wieder Zuspiele dabei, von Duvenjak auf Pekela, ein Anspiel am Kreis am Wochenende, wo ich wieder dachte, boah, ist das einfach nur sexy. Aber ja, ich hab mich satt gesehen. Also an der Tabelle, nicht am Spiel, um Gottes Willen, ja, und gerade jetzt, wo der nächste Verletzte auch dazugekommen ist, mit Johansson, und Kiel trotzdem wieder marschiert, trotz dieser Verletztenliste, und alles super, alles top, aber ich will Abwechslung, und wie gesagt, ich schaue den Kielern auch gerne zu, Sargosen, auch brutales Spiel wieder gemacht, brutale 2 Tage gehabt, alles richtig, und es geht nur gegen die Leistung, aber ich schaue auf die Tabelle, sehe Kiel ganz oben und denke mir so, ach, ich glaube, die ziehen das jetzt auch durch bis zum Ende. Und das ist irgendwie so, verdient natürlich, aber fühlst du, was ich sage?
Ich fühle absolut, was du sagst. Also, ich meine, nach dieser Saison, wo irgendwie auch Kiel ja schon so ein bisschen gefehlt hat, als okay, die sind nicht so 100% stabil, haben immer mal wieder so Schwankungen in Leistungen mit dabei. Ich meine, auch gegen die Löwen, natürlich auch Löwen-Top-Team, alles gut, aber da auch da gab es wieder so Phasen, wo es nicht so richtig zusammenlief und wir uns alle schon nur zwischendurch auch gefragt haben, okay, was machen die Kieler eigentlich? Ist es halt immer wieder so, dass sie jetzt halt 6 Spieltage vor Schluss halt immer auch an der Tabellenspitze stehen, weil sie halt trotzdem noch Minuspunkte haben und halt auch trotzdem andere Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Berliner, wir haben es mal gesprochen, in Stuttgart Punkte liegen lassen und damit sind sie halt immer noch in dieser Pole-Position und mein Gefühl sagt immer mehr, dass die Kieler das auch machen werden. Ich meine, jetzt gab es jetzt einen Rückschlag, dass Erik Johansson die ganze Saison über ausfallen wird, jetzt noch die restlichen Spiele, aber trotzdem, die Kieler, ja, die sind einfach jetzt on fire und ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich jetzt mit der Doppelbelastung haben, denn jetzt kommt ja noch die Champions League Viertelfinale, was sie ja noch spielen, aber ich sehe aktuell nicht, dass man die irgendwie da groß dran hindern kann, dass sie diesen Titel nicht gewinnen.
Das ist dann halt eben auch wieder Qualität, ne? Das ist ja vollkommen klar, es ist wieder Qualität, das ist nochmal, um es ganz klar zu sagen, ich habe nichts gegen Kiel, ja, Es ist brutal und am Ende ist es auch verdient, wenn es so kommen sollte. Aber um vielleicht den Themenblock schon abzuschließen, ich hätte nichts, wie gesagt, gegen die Füchse, weil nach wie vor habe ich hier meine MP3-Datei aus meinem Interview beim Sportradio mit Jaron Siebert, wo es sagt, dass er nackt auf dem Tisch tanzt. Und ich würde das einfach gerne hinwerfen.
Du möchtest ihn nackt auf dem Tisch tanzen sehen, gibst du einfach zu.
Nee, nicht mal das. Also ja, liebe Grüße nach Berlin. Ich brauche das gar nicht sehen. Aber die Reaktion fände ich einfach cool. Und wie gesagt, ich würde es eben auch dem Verein einfach gönnen, weil ich finde, die Kieler, die Füchse machen eine hervorragende Arbeit auch schon seit vielen, vielen Jahren wieder und haben sich da sukzessive rangebastelt an die Top 4 und jetzt eben mittendrin. Ach, es wird halt nicht einfacher, ne? Auch da fehlt mit Paul Drucks jemand eben, der extrem wichtig ist, mit Achillessehnenriss noch eine ganze Weile. Mit einer ganzen Weile meine ich also eigentlich bis zur EM. Nächstes Jahr eigentlich relativ safe und ich finde es schade, ich habe mich so ein bisschen drauf eingelassen, auf dieses Gedankenspiel, aber die Füchse ziehen das durch bis zum Ende. Wie gesagt, mal schauen, ne? Es ist ja um Gottes Willen ja nur 2 Punkte, es ist jetzt nicht so, dass es ja alles vorbei ist schon, aber es gibt ja auch noch zum Beispiel die Magdeburger, die plötzlich auch wieder anfangen mitzureden im Meisterschaftskampf und an denen muss es ja auch erstmal vorbei und die haben zwar ganz schön gewürgt, ja, gegen Hannover, 31-30, nee, Quatsch, so eine ganze Weile her, entschuldige bitte, ich habe mich in der Teile vertan. Gewirkt haben sie trotzdem, nicht gegen Erlangen, da war es souverän mit plus 15 auswärts, 38-23, aber gegen den, ich bin völlig durch, Sebastian, hilf mir gegen
Bergische HC.
Gegen den BHC, ich wollte es gerade sagen, da war es ein 23-21, aber eben gewonnen das ganze Ding. So, und das ist eben eine Sache, die letztes Jahr immer funktioniert hat, auch die knappen Dinger zu gewinnen, auch die ekligen Dinger zu gewinnen. Der BHC hat es brutal gut gemacht, fand ich persönlich. Hat extrem eklig gespielt, extrem aggressiv in der Deckung, 2 rote Karten sich abgeholt, wo ich sage, ja, okay, 1 drüber vielleicht, weil es hilft dem Team nicht, aber da war sofort Signal da, da war der Wille da, wirklich mit absoluter Härte zu agieren, was du eben brauchst gegen Magdeburg. Und dahingehend fand ich es eine sehr enge Partie. Es war jetzt, naja, also sagen wir mal so, Magdeburg ist mit 8-10 in die Halbzeit. Das war jetzt ein Spiel, was, wenn ich jetzt Freunde von mir, die noch nie Handball geschaut haben, von dem Sport überzeugen möchte, dann zeige ich die Halbzeit nicht, sage ich mal so. Es stand, glaube ich, 3-3 nach 16 Minuten oder so.
Ja, also das war, ich meine, ich habe das, glaube ich, wirklich sehr selten gesehen, dass Magdeburg daheim in der ersten Halbzeit nur 8 Tore geworfen hat. 8, da muss ich mal aus der Zunge zergehen, die sind eine so heimstarke Mannschaft und werfen daheim nur 8 Tore gegen den BHC. Also das ist schon wirklich etwas, was man sehr, sehr selten gesehen hat, was aber natürlich spricht, wie stark sie gespielt haben, der BHC, wie stark sie das gemacht haben, hat einen sehr, sehr guten Torhüter, das darf man auch nicht außer Acht lassen, wirklich sehr, sehr stark, hinten drinnen mit dem Christopher Rudek, 16 Paraten, aber das darf man auch nicht außer Acht lassen, auch Mike Jensen hat wirklich dann auch gut gehalten, hat wirklich wichtige Paraden gesetzt, dann hat es dann auch eng gehalten, mitgehabt, 11 Paraden auch eher eine gute Woche gehabt, hatte ja im Spiel davor gegen den angesprochenen Erlangen von dir auch 18 Paraden gehabt, also von da auch 29 Paraden innerhalb von 2 Spielen, auch da absolute Top-Leistung gezeigt, auch wenn er ja den Verein im Sommer verlassen wird, hat er da wirklich nochmal alles dazu beigetragen, dass man zumindest weiterhin diesen Traum offen halten kann, ne, von der Titelverteidigung. Natürlich jetzt, wenn ich mir die nächsten 2 Spiele angucke, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Bayern Rhein-Neckar-Löwen, dann daheim gegen die SG Flensburg-Handewitt. Gibt mit Sicherheit einfache Gegner, gerade wenn ich auch natürlich dann schaue, gegen Wien Kiel und gegen die Füchse spielen müssen, denn da sind diese Großnamen halt in dem Maß nicht mehr so vorhanden. Also von daher, ja, der SCM wird sich ein bisschen strecken müssen mit Sicherheit. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie auch dann die Champions League angehen, aber zumindest glaube ich, dieser Kampfsieg, das ist auch einfach, glaube ich, dieses bisschen auch entscheidende Selbstvertrauen vielleicht noch mal geben kann. Auch klar, es war ein knappes Spiel, wo du viel besser machen kannst, offensiv wie auch defensiv, wobei vor allem mehr offensiv als defensiv, aber dieses Selbstbewusstsein, auch diese knappen Spiele zu gewinnen, das nimmst du ja auch mit in solche Partien. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges mit Blick auf diesen heißen Saisonendspurt.
Das wollte ich gerade nämlich sagen. Lass mal aber, du ziehst die beiden Partien gegen die Löwen und gegen Flensburg, weil danach kommt auch nur noch, bei allem Respekt, Frischfleisch. Dann hast du Minden noch, du hast Stuttgart, du hast Wetzlar. Das sind alles, bei allem Respekt, Gegner, da musst du drüber fahren des Grauens. Da musst du drüber walzen, als gäbe es keinen Morgen. Das sind auch Spiele, wo du sagst, hier muss noch mal was fürs Torverhältnis auch passieren. Deswegen, es kann schon, ne, wenn alles super läuft, wie gesagt, kann das eben noch werden. Das ist ja auch schön, dass wir eben noch keinen klaren Meister haben zum 28., 29. Spieltag. Fände ich auch langweilig, muss ich sagen, aber wir waren uns ja ein bisschen einig, die Kieler an der Form, da musste erstmal die Bremse irgendwie reinhauen. Und da fehlt mir aktuell noch so ein bisschen die Fantasie, wie es jemand schaffen soll, die Kieler zu stoppen. Genauso wie mir die Fantasie fehlt, langsam aber sicher mit Tränen in den Augen mir einen Leipziger Sieg vorzustellen.
Ja, ich würde aber nochmal abschließend mal sagen, dass ich mir das am ehesten vorstellen kann, wenn ich auf das Kieler Restprogramm gucke, dass sie vielleicht in Stuttgart oder halt in Hamburg Punkte lassen, aber auch selbst das wird schwierig. Ich meine, die anderen Mannschaften zu Hause gegen Erlangen, zu Hause gegen Wetzlar, das sind wahrscheinlich klare Siege, dann noch beim BHC, was vielleicht noch so ein Stolperstein sein könnte und hinten raus nochmal in Göppingen. Also da glaube ich, dass da muss schon ganz, ganz viel zusammenlaufen, dass die Kieler das noch wirklich so aus der Hand geben, weil da jetzt nicht so Mannschaften mit dabei sind, wo ich sagen würde, wow, da würden die auf jeden Fall Punkte liegen lassen. Aber wir werden es sprechen, du hast schon erwähnt, Leipzig. Wir müssen noch über Hamburg sprechen, aber das machen wir nach kurzen Pause hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich also mit weiteren Partien beschäftigen, denn es ist ja nicht nur oben spannend, sondern natürlich, es gibt auch noch weitere Partien oder weitere Entscheidungen, die natürlich auch noch anstehen. Und da müssen wir natürlich den Blick werfen auf die GWD Minden, die ja einen wichtigen Punkt eingefahren haben gegen den SCDFK Leipzig. 31-31, gerade auch mit Blick, dass ja Wetzlar am Donnerstag gewonnen hatte gegen Lemko mit 2 Toren. Ganz, ganz wichtige Punkte, die man dort mitnehmen konnte. Zumal auch der Wetzlar dann wieder verloren hat. Also von daher, man bleibt da, man hält den Traum so ein bisschen am Leben. Aber wir müssen natürlich auch sprechen über die Leipziger, Patrick, denn so ein Spiel darfst du eigentlich nicht hergeben. Also da ist dieser Flow so ein bisschen verloren gegangen jetzt in den letzten Wochen.
Ja, es ist schwierig, wie gesagt. Ne? Wir wissen, da schaue ich nicht ganz neutral drauf. Im Endeffekt ist es so, dass du eigentlich fast das Spiel verlierst. Severas hält einen Ball 3 Sekunden vor Schluss.
Ja.
Und damit das Remis fest. Du führst mit 4, glaube ich, wenige Minuten vor Schluss. Und wirfst es, du wirfst es weg. Und das wird man mir auch nachsehen.
Ja, du führst 9 Minuten vor Schluss mit 28-24.
So, oder 9 Minuten davor. Und das ist, also ich verstehe es nicht ganz. Es ist die Stimmung, so wie ich das höre, und wie gesagt, ich bin an einigen aus der Mannschaft sehr nah dran und regelmäßig in Kontakt. Und ich mag die Jungs. Ich kenne die Jungs privat teilweise seit Jahren. Und deswegen fällt mir das so schwer, dann natürlich so jetzt neutral drauf zu gucken. Ich habe Maschegi Bayer vorm Spiel getroffen, 3-4 Stunden vorher. Also da war ich gerade unterwegs zu meiner Veranstaltung, die ich moderiert habe. Und da war er mit seiner Frau und seinem Kind unterwegs und total entspannt war er. Der war total relaxed drauf und positiv und ich habe gemerkt, so, wir haben uns kurz zugenickt und kurz 1-2 Worte gewechselt. Und ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich dachte, okay, krass, also der war so relaxed, der war so gesettelt, das ist alles, da war keine negative Anspannung zu spüren, gar nichts. So. Und da dachte ich so, okay, cool, ich weiß noch von 2-3 anderen, ist die Stimmung gut, ist gerade im Team und es ist doch mega und jetzt kommt Minden und jetzt musst du aber auch. Und für mich war es auch ein Muss-Spiel, beim Respekt gegen Minden. Und Minden hat natürlich aufgrund der Tabellenkonstellation das viel größere Muss-Spiel gehabt, sicherlich, klar, aber Es hat Kretsche ja auch gesagt, bei Sky dann, ja, und Leipzig, und ich kann mir schon vorstellen, dass die sicherlich auch nach diesem Run an Europa gedacht haben. Es würde mich nicht wundern, und ich weiß es aus erster Hand von Spielern, wie gesagt, dass das Thema war, intern in der Kabine, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil da waren sie ja auf 7 oder 6 oder zumindest nah dran. Und natürlich ist es dann Thema, und ich weiß, dass das so ein kleiner Traum war, das noch zu erreichen, ein europäisches Geschäft. Also es ist, und das kann ich auch keinem verübeln. Und danach wirklich so wegzubrechen, also du hast ja in der Hinserie, keine Ahnung, du hast 10 Spiele nicht gewonnen, haust André Habe raus, holst 6 Siege am Stück, verlierst 2, dann prügelst du die besten 3 Mannschaften der Liga auseinander und gewinnst gegen die 3 besten Mannschaften, auswärts in Kiel, never happened before. Und dann, seitdem verlierst du wieder en bloc. Das ist also solche Extreme, und es ist absolut auffällig, auch wenn es keiner hören möchte hier, und ich bitte es zu entschuldigen, wenn das jemand aus dem Verein hört, aber es ist so, wie es die Experten sagen, es ist so, wie es in der Presse steht für mich, so sehe ich es auch, es fehlt dieser absolute Führungsspieler, dieser Killer, der jetzt, wo Viggo Kristiansson verletzt ist, eben sagt, so, ich reiße das Spiel jetzt an mich. Und das schafft aktuell ein Simon Ernst nicht mehr so. Und ein Luka Witzke, der hat das Potenzial dazu, kann es aber alleine auch gerade nicht reißen einfach. Was man auch nicht verlangen kann von ihm mit dem jungen Alter. Aber das sind so die, wo ich sage, okay, das sind so die von außen, wo man es vielleicht irgendwie erwarten würde oder die, wo man sagt, die müssten jetzt mal vorangehen. Und das fehlt so ein kleines bisschen auch gerade so in meiner Wahrnehmung diesem Verein einfach. Dieser Ausfall von Viggo ist nicht kompensierbar, nicht nur spielerisch, sondern auch von dem, was da vielleicht für eine Selbstverständlichkeit im Kopf mitschwingt auf der Platte, wenn er da ist.
Ich weiß, was du meinst. Also ich, jetzt will ich es nicht böse meinen oder so, aber ich habe so ein bisschen so diesen Eindruck, als ob man nach diesem, ja, du hattest diesen emotionalen Sieg daheim gegen Magdeburg, du hast gegen THW Kiel geschlagen, du fährst über die Rhein-Neckar-Löwen drüber, dass du so ein bisschen zu viel Höhenluft in Anführungsstrichen geschnuppert hattest. Da hast du ein bisschen, okay, gut, hey, wir sind jetzt, ne, du hast ja alle drüber gesprochen, hey, wir reden über Europa, kommen wir vielleicht nochmal zurück und schaffen es vielleicht nochmal Richtung Platz 6 vielleicht noch über Europa dabei zu sein. Und ich glaube, diese Diskussion hat vielleicht nicht so ganz gut getan, weil seitdem hat man nichts mehr gewonnen. Der Punkt jetzt gegen Minden war der erste Punktgewinn seitdem hat man nur verloren gehabt quasi. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, diese Mannschaft ist ja nicht schlecht, die hat ja nicht das Siegen verlernt. Also ich meine, was Sigtriksson dort gemacht hat, das war überragend, und diese Mannschaft war komplett neu belebt, aber vielleicht war so ein bisschen so dieser, auch wenn man es nicht öffentlich zugeben würde, aber so dieser Gedanke, hey, Europa, geil, ey, da wollen wir alle hin, so dieser große Traum, dass das vielleicht eher so ein bisschen die Spieler gehemmt hat, als sie das wirklich beflügelt hat. Und ich glaube, dass man da vielleicht mal dran gehen muss, dass man sich damit nach der Saison mal hinsetzen muss in Ruhe, um zu gucken, hey, okay, wie können wir es schaffen, dass wir, ich will jetzt nicht sagen aussetzen, aber dass wir halt solche Schwäche, also solche schwankenden Phasen, weißt du, wo du so Spiele hast oder Wochen hast, wo du alles gewinnst, und dann hast du Wochen, wo du alles verlierst. Egal, wer der Gegner ist, der kann auch der 18. heißen, verlierst du auf einmal gegen, obwohl du 3 Wochen vorher in Kiel gewinnst oder heim gegen Kiel gewinnst. Das ist etwas, wo du, glaube ich, dich hinsetzen musst, wo du vielleicht auch mit einem Sportpsychologen nicht auseinandersetzen musst, um einfach dafür zu sorgen, dass du halt diese Ausschläge dann nicht mehr so extrem sind, sondern dass du die halt versuchst, irgendwie konstant zu halten. Dann hast du mal Ausschläge nach oben, klar, und vielleicht auch mal Ausschläge nach unten, aber halt nicht mehr so krass, wie wir es aktuell halt sehen.
Wie gesagt, der Leipziger Anspruch ist, das ist, glaube ich, auch ein relativ offenes Geheimnis. Das ist ja auch das, was eigentlich seit Jahren schon ganz klar und offen so kommuniziert ist, dass man eben mittelfristig von Europa spricht und dahin möchte und das Platz 6 des Zieles. Die Frage ist halt irgendwann so, okay, wann ist denn mittelfristig? Also wann soll denn mittelfristig soweit sein? Rein von allem, was hier da ist, an Fanwucht im Rücken, an der Stadt als Standort, an dem Potenzial an Spielern, die auch in ihren Nationalmannschaften, die Nationalspieler sind, tragende Rollen, wichtige Rollen spielen größtenteils. Das geht im Tor los bei Kristiansson, der bei einer Weltklasse-Truppe wie Norwegen im Tor, bei Sebarasch, der im Tor steht bei Norwegen, das geht bei Kristiansson weiter, bei Island, Gibeier am Kreis ist Polens Kreisläufer. Also das ist ja, du hast ja Qualität. Du hast absolut Qualität da, die jeden schlagen kann, das haben sie gezeigt. Wie gesagt, ich habe ja auch einmal mittendrin mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass das jetzt auch keine, aber das ist in keinem Verein so. Ich will um Gottes Willen jetzt nichts einrichten, aber das ist natürlich jetzt auch innerhalb der Kabine natürlich auch mal Diskrepanzen gibt oder gewisse Unzufriedenheiten über Spielzeiten oder so. Alles richtig, alles gut und schön, die gibt es aber überall. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Chemie in Leipzig extrem gut ist. Wie gesagt, das ist nur das, was ich höre. Das muss auch nicht alles stimmen, aber das ist mein Eindruck. Aber nichtsdestotrotz, wie du halt sagst, diese Schwankungen sind, und das wissen die alles auch selber, sind zu krass, sind zu extrem. Und was da in den Köpfen genau los war, das kann ich auch nicht beurteilen. Weil im Endeffekt dieser, ja, wow, Europa ist greifbar. Vielleicht war es diese Überraschung, das ist auch jetzt nur ein Glauben, dieses Überraschende, ach krass, nach dem scheiß Saisonstart können wir es doch noch schaffen, der ein bisschen so diesen Höhenflug erzeugt hat, weil Europa an sich in Leipzig immer Thema ist in den letzten Jahren und auch immer Thema sein muss, bilde ich mir ein, weil du warst schon mal auf Platz 6, da bist du noch nicht europäisch gewesen wegen Lemgo, dem Pokalsieg. Und das ja, wie gesagt, auch eigentlich immer relativ ein offenes Geheimnis ist, dass Leipzig sich als Top-6-Mannschaft sieht, perspektivisch. Ich auch, wegen Standort, wegen Fans, wegen den Möglichkeiten an Spielermaterial und finanzieller Natur. Aber es sollte halt irgendwann auch mal klappen in den nächsten, wenn es an mir geht, natürlich sofort, aber in den nächsten 2 Jahren eigentlich schon, finde ich persönlich.
Muss es eigentlich. Also ich meine, der Kader ist immer verbessert geworden. Franz Seppel kommt jetzt nochmal zurück. Also da hast du wirklich Durchschlagkraft auf dem Rückraum. Also von daher, es muss langsam mal passieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Es muss einfach jetzt so langsam was passieren, weil natürlich klar, der Wunsch ist da und ist auch zu Recht da, weil der Kader auch immer entsprechend verbessert worden ist. Klar, da kann man sich vielleicht nochmal nachdenken, ob man vielleicht nochmal auf der zweiten Torhüterposition nochmal verbessern muss. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Schwachpunkt vielleicht, aber auch da, ich meine, wenn er rein muss, um Mohamed El Tayar, kann auch schon gute Leistung zeigen, aber auch da kann man...
Im Sommer kommt ja Domenico Ebner. Also genau,
das ist ja.
Da hast du Ebner und Severas, wo ich sage, das würde ich erstmal so unterschreiben.
Ja, definitiv. Also das ist ein gutes Torhüter-Duo. Also von daher, wie gesagt, wir müssen jetzt die Saison zu Ende kriegen. Da wird jetzt nichts mehr groß zu gewinnen geben. Aktuell Platz 13. Mein Gott, vielleicht geht es noch ein bisschen nach oben. 1-2 Plätze, vielleicht geht auch unten geht es nicht mehr so viel. Also da sind sie relativ safe. Jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den 14. Also von daher werden sie jetzt im gesicherten Mittelfeld landen. Das ist nach dieser schwierigen Saisonstart, glaube ich, auch in Ordnung. Klar, mal ein bisschen auf mehr geschielt, aber ich glaube, das ist auch einfach jetzt, wenn man die Saison im Gesamten sieht, glaube ich, jetzt auch das aktuell, was man die Saison so gezeigt hat, so in diesem Rahmen ungefähr, so zwischen 10 und 14. Und dann ist das halt einfach so. Ich möchte mit dir vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben gucken, denn als ich Anfang der Woche die E-Mail bekommen habe, Johannes Bitter fällt für den Rest der Saison aus in Hamburg, habe ich so gedacht, okay, das ist für den Verein ein Riesenrückschlag. So, jetzt habe ich mir beide Spiele angeschaut und habe festgestellt, also ich merke nicht, dass ein Torhüter nicht mehr da ist, ein Yogi Bitter, denn Jens Wortmann war der, also ich würde ihn vielleicht als Spieler der Woche bezeichnen wollen. Das, was er abgerissen hat in diesen 2 Spielen, unglaublich. In Minden beim 35-31 16 Paradequote von 34%, dann im Heimspiel gegen Wetzlar 22 Paraden, eine Quote von über 50%, also insgesamt 38 Paraden in 2 Spielen. Absolut unglaubliche Leistung von ihm.
Ja, 40, supergeiler Typ. Ich habe ihn damals kennenlernen dürfen, da war ich noch blutjunger Reporter für das hier ansässige Radio beim DFK und ja, mega Typ. Und das ist eben das Coole an Handball auch, ne, dass du, ich glaube, mir fallen wenige Sportarten ein oder Teamsportarten, wo jemand nochmal einen Karrierebestwert rausknallt mit 35. Und davon sprechen wir eben, 22 Paraden in einer Partie sind für 40, also für Jens Fortmann Karrierebestwert. Dazu hat er ja auch ein paar Buden gescored. Ist auch ein Torhüter, der sich sehr gerne sehr viele Würfe nimmt. Ist mir in Leipzig auch schon aufgefallen, muss ich sagen. Und in Hamburg spielt er das Spiel genauso. Jemand, der tatsächlich immer erst den direkten Weg zum Tor sucht als Torhüter, ist so mein Eindruck. Und dann erst schaut, ob vielleicht ein Mitspieler auch besser postiert ist. Also ich finde, Forti hat, das ist nur mein Gefühl, auch für einen Torhüter echt immer sehr viele Tore pro Saison. Ja, brutal. Absolut brutal. Und er ist auch in der Mannschaft des Spieltages mit drin, auf der Torhüter-Position. Und wie du halt sagst, ne, Hamburg, wir haben gesprochen von Flensburg, das vielleicht beste Duo in der Liga, und Leipzig, da ist kein Duo richtig da, was und hier sprechen wir vom ältesten Duo in der Liga, glaube ich sogar, und es ist einfach geil, es macht Spaß, es ist so, es ist einfach schön zu sehen, auch wenn bitter natürlich bitter ist, also, boah, Gott, der war nicht mal gewollt, aber wenn du halt so einen Rückhalt hast, der performt, wenn er halt muss, und auch performt, sage ich mal, obwohl er gar nicht so viel Spielzeit bekommt immer sonst, dann ist es für den HSV Hamburg wirklich eine geile Sache. Und auch allgemein der HSV, das haben wir auch schon oft besprochen, glaube ich, ich finde, die machen einfach Spaß. Es ist einfach für mich eine Mannschaft, die einfach wirklich, die einfach Spaß macht. Und das zeigt sich eben in Platz 6. Und das ist, ich finde es mega geil. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Wir sind beide groß geworden mit einem starken HSV in der Bundesliga. Das habe selbst ich mitbekommen, wobei, wie gesagt, als ich Kind war, Handball noch keine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, aber selbst da war ich, weil ich halt HSV-Fan beim Fußball auch war, da wusste ich, in der gleichen Stadt wird auch brutaler Handball gespielt, und das ist einfach schön, dass die Truppe so läuft und funktioniert, und es ist einfach mega schön, dass du das kannst mit, Achtung, das ist jetzt mit Spaß und Zwinkern zu verstehen, dass du das halt mit zwei Rentnern im Tor machen kannst, und das ist einfach geil, ja.
Definitiv. Und ich meine wirklich auch, ich gönne es auch wirklich Jens Wortmann. Ne? Der hat auch eine schwere Zeit gehabt mit diesen schweren Knieverletzungen, die er da hatte, die ihm auch viel Zeit gekostet haben, wo dann ja auch seinen Stammplatz in Leipzig verloren hat und so. Und das ist einfach ein sympathischer Kerl, grundsolide, dem gönnst du das auch einfach, dass der da, der hin sich hinstellt, dass er eine tolle Woche hat, der einfach wirklich einfach Spaß am Handball hat, der weiß, wie hart das Business sein kann, aber trotzdem in seinem hohen Alter immer noch jetzt in diesem Fall sehr gute Leistung bringt. Und ich meine, was willst du mehr in Hamburg? Bist Platz 6, hast wirklich alles gegeben, nutzt die Schwächen der gegnerischen Teams aus, und das machen sie wirklich gut. Also die Hamburger, Toto Jansen, wirklich ein toller Keeper, toller Trainer, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat eine tolle junge Mannschaft dahingestellt, vielleicht Kandidat für Flensburg, mit Augenzwinker jetzt mal hintersehen, weil ja auch Flo Kermaier gehandelt wird bei der SG Flensburg-Handewitt, also von daher wäre für mich auf jeden Fall einer Trainer, mit dem ich mich beschäftigen würde, denn was er, wie gesagt, da geschafft hat, und ich meine, er kennt ja auch europäisch, also könnte es mit Sicherheit auch sich vorstellen, aber ich glaube, man guckt wohl ein bisschen mehr nördlicher, aus, was man so hört aus Flensburg, aber gut, auch ihn muss man für so eine Leistung dieser Mannschaft loben. Ich meine, sind vor 3 Jahren aufgestiegen, jetzt Platz 6, oder ist das erst 2 Jahre her?
Boah, das ist erst 2 Jahre her, oder?
2 Jahre her, das meine ich, ne?
2 Jahre her, will ich meinen, das ist noch nicht
so. Meine ich auch. Ja, es ist brutal. Also da kann man nur den Hut vorziehen von dieser unglaublichen Leistung.
Ja, und für mich, also klar, wie gesagt, dann auch ein bisschen biased aus der Historie, gehört der Verein auch dahin, das ist klar, aber halt absolut verdient. Und du sagst es so schön, ne? Wieder zu Saisonbeginn eher so, nur so Mittelfeld und so graue Maus mäßig, aber dann immer gefühlt zur Stelle, wenn sie es mussten. Und ich kann mich an wenige Partien erinnern, wo auch der HSV mich richtig enttäuscht hat. Ich habe sie jetzt nicht allzu oft komplett gesehen, aber so auch von der Recherche nach den Spielen und so weiter und so fort, was ich mir gelesen habe, das war in den seltensten Fällen eine Mannschaft, die enttäuscht hat. Und das ist einfach schön, auch mal so lobende Geschichten einfach zu erzählen. Also da bin ich voll fein mit.
Definitiv. Und ich meine, dass du nicht verlassen, Jakob Lassen spiele ich auch gerade gar nicht. Ne? Und sie spielen es halt trotzdem gut. Also sie gewinnen ihre Spiele, klar, nicht deutlich in diesem Fall, jetzt in den beiden Mannschaften gegen Teams, die unten gegen den Abstieg spielen, aber sie gewinnen sie halt. Und das ist halt, ne, dieser, was ich ja gerade schon gesagt habe, diese engen Spiele zu gewinnen, das ist das, was diese Top-Mannschaften von, in Anführungsstrichen, Mittelfeldmannschaften und so ein bisschen unterscheidet, dass sie einfach in diesen knappen Spielen, auch wenn es vielleicht mal nicht gut läuft, einfach den kühlen Kopf bewahren und sich diese 2 Punkte dann sicher nicht noch vielleicht einen Punkt oder sogar 2 abgeben. Und das bekommen sie wirklich sehr, sehr gut hin, aber da hast du halt auch natürlich mit einem Toto Jansen und einem Blasenko Laskovic 2 Jungs auf der Platte oder an der Seitenlinie, die halt alles erlebt haben im Welthandball. Also die wissen ganz genau, wie man sich in so Situationen verhält. Also das ist, glaube ich, ein tolles Duo, was da einfach dort an der Seitenlinie steht in Hamburg, was einen ganz großen Anteil an dieser wirklich starken Saisonleistung bisher hat. Patrick, wenn du kein Thema mehr hast, worüber du jetzt reden möchtest, würde ich den Podcast heute schließen wollen. Oder möchtest du noch irgendwann jemand lobend erwähnen?
Ja, ich würde gerne Sebastian Mühlenhof lobend erwähnen. Aber
ach so, danke schön.
Das mache ich ja jede Woche, das ist ja sonst langweilig. Nee, also tatsächlich bin ich, glaube ich, super fein. Es gab super viel zu besprechen. Wir haben bestimmt auch, wenn Ihnen zum Beispiel Gummersbach-Fans zuhören oder so, einiges vergessen, einiges liegen lassen, aber im Endeffekt, ne, ich meine, Ergebnisse durchlesen von diesen 20 gefühlt Millionen Spielen, die jetzt da waren, das könnte auch selbst. Wir haben versucht, glaube ich, uns auf die in unserer Sicht prägendsten Sachen zu konzentrieren. Das war einfach ein Spieltag, an dem man über sehr, sehr viel sprechen kann. Ich hoffe, wir haben einiges abgedeckt und sehr viel abgedeckt für euch da draußen. Ihr seid befriedigt bis dann spätestens nächsten Montag. Dann vielleicht wieder mal mit Robin. Der ist aktuell arbeitsmäßig immer sehr, sehr krass eingebunden am Montag. Bittet sich da entsprechend zu entschuldigen. Aber wir machen das irgendwie möglich nächste Woche. Auch wenn wir da auch alle irgendwie verstreut sind auf der ganzen Welt, aber wir geben unser Bestes, Sebastian.
Genau, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und zumal auch das nächste Podcast, also das erste Podcast-Meeting ja auch schon geplant ist, aber das verraten wir also nicht, wie das genau ablaufen wird. Das werdet ihr dann im Laufe der nächsten Wochen noch erfahren, mit Sicherheit. Und ansonsten würde ich sagen, weiterhin unserem Podcast zu folgen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Oder natürlich uns auch gerne bewerten, dürft uns gerne Rezensionen schreiben bei Spotify oder iTunes, habt die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben, auch gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ja, und dann schauen wir mal, was nächste Woche, worüber wir so reden können, ob wir einen deutschen Titel bejubeln dürfen. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn das klappen würde. Und ansonsten schauen wir mal natürlich auch, was die deutsche Mannschaft in der Champions League machen, in der Bundesliga, Männer, Frauen, da ist einiges, was an Entscheidungen näher rückt. Deswegen schaut fleißig Handball und wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.